Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Diese Woche präsentieren wir euch im Wochenend-Podcast die Pilot-Episode unseres neuen Formats Ruthless Reviews. Wir gehen zurück zum SummerSlam 2002. Keine Sorge, kommende Woche gibt es auch wieder reichlich aktuellen Content hier, unter anderem mit der Review zu AEW New Japan's Forbidden Door. Es gibt die Preview zu WWE Clash in Paris und dann zum Wochenende hin natürlich auch die Review zu WWE Clash in Paris sowie das Watch-Along, was wir dann, so wie es Stand jetzt aussieht, auf jeden Fall machen werden. Also freut euch da schon mal drauf und bleibt vor allem auch auf unseren Social-Media-Kanälen dabei, um die genaue Uhrzeit zu erfahren, wann denn das Watch-Together stattfinden wird. Und damit geht's weiter hier im Programm und ich wünsche euch viel Spaß bei den Ruthless Reviews und unserem Rückblick zum WWE SummerSlam 2002.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ruthless Aggression.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Premieren-Episode von unseren Ruthless Reviews. Wir nehmen euch auf eine Reise mit zurück in die Ruthless Aggression. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
Wunderschönen guten Tag auch dir und an alle, die uns jetzt zuhören.
Herr Mella, Ruthless Aggression steht an und wir haben uns den SummerSlam 2002 als Startpunkt ausgesucht. Die legendäre Ansprache von Vince McMahon, als er damals Ruthless Aggression gefordert hat, war nämlich am 24. Juni 2002 und dann im weiteren Verlauf. Ja, das hier war der nächste Pay-Per-View dann eben in dieser Epoche sozusagen. Es ist eine spannende Zeit und wir haben uns eben überlegt, Mensch, wie können wir mehr Struktur in unsere gesamten Formate mit reinbekommen? Wie können wir auch unsere Classic Reviews ein bisschen besser strukturieren? Und das ist jetzt das Ergebnis daraus, die Ruthless Reviews.
Ja! Endlich sind wir mal so grob bei meiner Zeit angekommen.
Das war der andere Plan, ganz, ganz genau. Und wir haben hier natürlich auch ein bisschen was anders gemacht. Das sage ich jetzt gleich schon mal vorweg. Das heißt, ihr werdet jetzt gleich bemerken, oh, es gibt sowas wie Kategorien, wie Abteilungen hier innerhalb des Podcasts. Das heißt, es wird gleich ähnlich wie beim Magazin kurze Einspieler geben, die dann euch auf das vorbereiten wird, was da kommt. Das wäre zum einen die Fakten. Das wäre dann ein kurzer Überblick über das Geschehen. Wo sind wir gerade? Was passiert? Warum der SummerSlam? Wie, wo, was und überhaupt? Dann geht's weiter mit der klassischen Review. Wir reiten also durch die Show, liefern euch unsere Eindrücke zu den Matches und, das ist ebenfalls neu, mit direkter anschließender Wertung. Das bedeutet also, es gibt im Anschluss an jedes Match eine Wertung, 1 bis 5 Sterne. Schöne Grüße an Herrn Melzer an der Stelle. Die Übersicht darüber findet ihr auch in den Shownotes, findet ihr in den Erklärtexten und auch auf der Website. Das heißt, ihr könnt das so ein bisschen mit euren eigenen Eindrücken abpassen. Das war der Plan dahinter. Und wenn wir mit der Show durch sind, dann gibt es am Ende das Urteil. Und da gehen wir auf eine andere Skala, nämlich von 1 bis 10, damit wir quasi in diesen 5er-Schritten bleiben. Mensch, Mella, bist du nervös?
Schon ein bisschen. Ich freue mich sehr auf diese Zeit und ich habe sehr viel Angst vor dieser Zeit, weil ich halt auch mittlerweile weiß, es war nicht alles Gold, was glänzte zu diesen Zeiten. Und manchmal frage ich mich auch, wie konnte ich damals eigentlich Wrestling-Fan werden, ausgerechnet zur Ruthless Aggression-Zeit. Aber gut.
Ja, also 2002, 2003 ist noch eine sehr, sehr spannende Zeit. Dann irgendwann fällt das Ding die Klippe runter und 2004, 2005 wird anstrengend. Also das weiß ich auch. Es war auch für mich eine Zeit, wo ich dann tatsächlich weniger WWE verfolgt habe, sondern ich habe mehr andere Promotions für mich entdeckt, namentlich vor allem Ring of Honor. Und habe dann WWE eher so aus Gewohnheit nebenbei verfolgt. Ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Es wird auf jeden Fall für mich auch mal so ein bisschen auffrischend sein, weil viele Sachen von damals, da habe ich auch so ganz nebulöse Erinnerungen nur dran. Deswegen ist es für mich auch schön, da nochmal einzusteigen. Und ich würde sagen, Mella, SummerSlam 2002, sollen wir hier in die ganze Geschichte reinstarten?
Springen wir doch mal mit dem Hintern voran rein.
Genau, und wir springen mit den Hintern voran in die Fakten.
These are the facts.
Ja, der SummerSlam 2002, der fand am 25. August 2002 in Uniondale, New York statt, genauer gesagt im Nassau Veterans Memorial Coliseum. Knapp 15.000 Zuschauer waren damals zugegen. Wir dürfen nicht vergessen, das war die Zeit des ersten Brand Splits, beziehungsweise der Brand Extension damals, die hat im März stattgefunden. Das heißt, wir haben separate Kader für Raw und SmackDown, aber wir haben damals noch keine Titelflut. Das heißt also, wir haben einen Undisputed Champion, wir haben einen Intercontinental Champion, wir haben ein Tag Team Championship Team. Es gibt nicht für jede Brand eigene Titel. Das dürfen wir nicht an der Stelle vergessen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig.
Ja, es wurden ja sogar Titel retired. Zum Beispiel der Hardcore-Titel.
Ganz genau. Ganz also, genau.
Ne, es wurde sogar weniger und anstatt mehr.
Das mehr sollte dann später noch kommen, aber das werden wir dann auch noch hier miterleben. Der SummerSlam 2002 erzielte eine Buy-Rate von 540.000. Das ist etwa in dem Bereich, wie es auch in den Vorjahren gewesen ist. Da hatte man 570.000, also ein leichter Schritt zurück. Aber natürlich das Jahr 2002 ist das Jahr von WrestleMania 18. Hogan ist zurück. Austin ist raus, das darf man nicht vergessen. Und natürlich hat sich hier The Rock bei Vengeance dann von dem damaligen Champion, nämlich dem Undertaker im Triple Threat, das Titelgold hier holen können. Trifft jetzt beim SummerSlam 2002 auf Brock Lesnar, der die King of the Ring gewonnen hat und damit der Herausforderer Nummer 1 gewesen ist. Ebenfalls bei Vengeance haben wir das Comeback von Shawn Michaels gesehen. Der wollte eigentlich Triple H zur NWO locken, hat nicht geklappt, weil, Zitat, ja, Vince McMahon hat halt die NWO retired. Da gab es hier mal Verletzungen, Kevin Nash und so, und dann war die NWO-Geschichte. Deswegen hat man sich gedacht, Mensch, machen wir eine DX-Reunion. Da hatte dann aber Triple H was gegen. Es gab den Turn gegen seinen ehemaligen DX-Kumpel und daraus resultiert natürlich hier das Unsanctioned Street Fight Match zwischen Shawn Michaels und Triple H. Das ist der zweite große Main Event, den wir hier haben. Ansonsten natürlich noch die Show bekannt, berühmt für einen der vielleicht besten Opener der Geschichte mit Kurt Angle gegen Rey Mysterio. Und ich habe es gerade angesprochen, die Intercontinental Championship steht ebenfalls auf dem Spiel. Da ist es dann tatsächlich Raw gegen SmackDown, Rob Van Dam gegen Chris Benoit. Also auch das natürlich aus technischer Sicht ein wahrer Leckerbissen. Und damit würde ich sagen, steigen wir an der Stelle auch in die Review ein.
Here comes the review.
Ja, Melia, nachdem wir jetzt schon so einen kleinen Rundown hier bekommen haben von den wichtigsten Matches, würde ich sagen, legen wir auch einfach los. Das passt auch ganz gut zu der Show an sich, weil hier gab es kein großes Intro, keine großen Ankündigungen, was, ne? Das ging relativ fix los, die Show. Also man ist sofort in die Action gesprungen.
Ja, also wir haben kein, wie du schon sagst, wir haben kein Opening-Video. Es gibt Fireworks, die da losgehen. Michael Cole begrüßt alle. Wie gesagt, das ist schon in einer Hot August Night in the Northeast. Und dann steigen wir Grunde fast schon ein. Also es wird noch kurz gesagt, dass Michael Cole und Taz die Smackdown-Matches kommentieren. JR und Lawler werden die Raw-Matches kommentieren. Und während noch so die Karten ein bisschen diskutiert wird, kommt auch schon Kurt Angle die Rampe runter und sieht ein bisschen aus wie eine Zuckerstange.
Das stimmt, das hast du schön gesagt. Das stimmt mit den Streifen, ja. Natürlich damals die Geschichte gegen Rey Mysterio 2, die eigentlich vom Look und vom Wrestling-Ansatz her gar nicht unterschiedlicher sein können. Wir haben den klassischen Ringer mit Kurt Angle, wir haben den Lucha Libre Star, den Luchador Rey Mysterio und auch von der körperlichen Voraussetzung hier könnte es kaum unterschiedlicher sein. Angle groß, muskulös gebaut. Rey 2002, gerade vielleicht zu heute, noch sehr schmal, muss man ganz klar sagen, und klein. Und die beiden liefern hier, ich nehme schon mal vorweg, für mich eines der besten Opening-Matches in der WWE-Geschichte ab und obendrein in meinen Augen eines der besten Matches unter 10 Minuten, weil das Ding, das fliegt ja an dir vorbei, oder?
Ja, also das geht ja schon direkt los und das hört auch nicht irgendwie auf, gefühlt, bis es halt vorbei ist. Also das kam ja zustande, indem Angle damals mit Benoit und Eddie Guerrero geteamt hat gegen Mysterio, Edge und Cena. Und Rey hat eben Kurt Angle in diesem Match gepinnt. Und Klassiker, ne, der Heel, ja, war doch nur Zufall, da hast du Glück gehabt, da hast du, ne, die Chance genutzt, um da abzudecken. Ja, und im Grunde ist das auch schon die Story dahinter. Engel hat dann noch gegen Cody Kidman gecatcht, um so eine kleine Nachricht an Rey Mysterio zu schicken. Aber Rey hat dann auch dafür gesorgt, dass Kurt Angle in dem Match ausgezählt wird. Und deswegen haben wir jetzt eben Kurt Angle gegen Rey Mysterio. Und ich bin da ganz bei dir. Also, das ist mal ein Opener.
Hast du gerade Cody Kidman gesagt?
Habe ich Cody Kidman gesagt? Oh mein Gott, ich meine Billy Kidman. Entschuldigung.
Ist Cody Kidman nicht ein deutscher Wrestler?
Ja.
Okay.
Okay, ein freudscher Versprecher. Ich meine natürlich Billy Kidman.
Genau das. Ja, also wir haben natürlich jetzt hier zwei der SmackDown-Superstars hier wirklich mit dabei. Das ist übrigens Rey Mysterios Pay-Per-View-Debüt damals gewesen. Und er ist natürlich der, der hier das Tempo mit reinbringt. Und zugleich ist es dann eben aber auch so, dass natürlich ein Kurt Angle immer wieder, dass dieses Tempo, was ein Rey hier mit reinbringt, auch immer wieder kontern kann. Und da gibt es natürlich diesen wunderbaren Suplex, wo es einen Bulldog geben soll. Und ein Kurt Angle wirbelt Rey einfach durch die Luft und macht daraus quasi kurzerhand einen German Suplex. Und die Art und Weise, wie Rey hier die Suplexen nimmt, ist wunderbar. Und genauso auch, wie die Konter hier ablaufen. Ich erinnere an den Angle Slam, der einfach mit dem Armdrag gekontert wird. Rey hat damals noch einen unglaublichen, ich glaube, so einen Kick in seinen Aktionen. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben. Ne? Also unglaubliches Tempo und Angle ist natürlich dabei auch, der steht dem halt eben in nichts nah. Und ich finde die beiden Stile von den beiden, auch wenn die so gegensätzlich wirken, die passen hier perfekt zusammen. Und ich habe an einer Stelle habe ich kurz an dich gedacht, nämlich eine Frage, die ich dir stellen muss. Nämlich, da gibt es an einer bestimmten Stelle im Match, gibt es einen Springboard Leg Drop von Rey Mysterio auf Kurt Angle und Kurt Angle liegt dabei auf dem Bauch, also mit dem Gesicht nach unten. Sieht man nicht so besonders oft. Warum macht man das nicht so oft? Also ist das unangenehmer, wenn du mit dem Gesicht nach unten liegst und dann springt dir jemand in den Nacken, weil ne, es geht halt auf den Nacken, es geht aufs Gesicht dann oder weshalb macht man das?
Also entweder man will halt Nacken-Rücken bearbeiten, also um ne, da eine Story zu erzählen. Was ich mir denken kann, warum es nicht so oft passiert ist, im Wrestling ist es eigentlich immer wichtig, dass man das Gesicht der Leute sieht, weil dadurch kann man halt Aktionen besser verkaufen.
Okay,
das wäre jetzt so der spontane Grund, der mir einfällt, warum man es halt nicht macht mit dem Gesicht nach unten, weil generell es gibt nicht so viele Aktionen, wo man wirklich das Gesicht von dem Kassierenden nicht gut sehen kann oder wenn es doch so ist, dann dreht derjenige sich eigentlich immer relativ schnell mit dem Gesicht zur Kamera oder zum Publikum oder ähnliches. Das wäre jetzt so das Einzige, was ich mir denken könnte. Zum anderen, man kann sich nicht so gut protecten. Also, ne, weil normalerweise, wenn ein Legdrop kommt, nimmt man die Arme relativ eng an den Körper und presst da alles so ein bisschen zusammen, macht das alles schön tight, dass wenn da was drauf fällt, auch wenn es mal ein bisschen heftiger ist, das nicht so wehtut und die Verletzungsgefahr halt geringer ist. Und das ist halt beim Rücken nicht möglich. Das wäre so der andere Grund, den ich habe. Aber so eine allgemeingültige Antwort habe ich jetzt eigentlich nicht parat.
Also mal wieder, es kommt darauf an, ja.
Genau. Es tut mir leid, aber es ist halt so.
Das übernehmen wir einfach. Auf jeden Fall am Ende schafft es ja Rey tatsächlich hier, Kurt Angle an den Rand der Niederlage zu bringen. Es gibt ja da nochmal einen Spinning Heel Kick, womit Rey Angle von den Füßen nochmal holt. Dann will Rey nach oben, geht ja auf Seil. Angle hinterher. Es gibt dann aber einen Springboard Dropkick von Rey und der versucht dann hier eben einen Hurricane Runner vom Top Rope zu zeigen. Und das ist der einzige Botch hier in dem Ding, oder? Also da will quasi Angle diesen Runner kontern, indem er sozusagen, wenn die Beine um seinen Kopf sind, sofort den Ankle-Lock ansetzt. Klappt nicht so ganz, leider. Tut dem Match aber nicht weh, muss man an der Stelle sagen, weil er springt dann relativ schnell runter und schnappt sich den Fuß und dann gibt es sehr schnell den Ankle-Lock, was ich übrigens total logisch finde, dass Rey vorher 1000 große Aktionen ins Ziel bringt und Angle kickt noch aus, weil Rey ist auch der Cruiserweight hier, muss man ganz klar sagen, während Angle halt eben der Heavyweight ist, deswegen hat so eine große Aktion da mehr Gewicht. Wie ging dir hier das mit dem Finish, Mella?
Ich muss sagen, mich hat das gar nicht gestört. Für mich war das eigentlich relativ harmonisch, möchte ich jetzt mal sagen, weil es lässt auch noch ein bisschen mehr wie so einen richtigen Kampf wirken. Es war ja schon sehr durchchoreografiert, nicht auf eine schlechte Weise, aber man hat schon gemerkt, okay, ne, das ist alles super smooth, das geht alles super geil ineinander. Und klar, das hatte alles Impact, aber man hat schon gemerkt, okay, ne, da ist eine Choreo dahinter. Und ich finde, eigentlich hat er so ein bisschen geholfen, nochmal so diese Illusion des Kampfes aufrechtzuerhalten in meinem Kopf. Also vielleicht sehe ich das auch völlig falsch, aber ich habe das gar nicht so krass wahrgenommen, muss ich gestehen. Dadurch, dass aber auch Engel natürlich so super schnell reagiert hat.
Ja, und dann auch direkt die Intensität natürlich an den Tag gelegt hat, genau mit dem Ankle Lock. Und dann gab es ja sehr schnell auch den Tap-Out. Ray hat noch einmal versucht, kurz ins Seil zu greifen, hat es nicht geschafft. Engel zieht ihn dann zurück und dann der Tap-Out. Total, also ich finde es konsequent erzählt, dass man auch sagt, ja, Engel, der ist zu dem Zeitpunkt halt noch eine Stufe drüber. Und die Aktionen von dem, die sind nochmal wuchtiger, der hat mehr Kraft. Wenn der sich hier den armen kleinen Knöchel vom armen kleinen Ray schnappt, dann ist der Knöchel halt durch im Zweifelsfall. Nein, ich finde, das war ein astreiner Opener. Von mir bekommt das hier solide mit einem Brunnensternchen quasi fast schon, wenn wir es machen würden. Aber von mir bekommt es hier 4 Sterne zum Opener.
Bin ich absolut bei dir.
Na toll, es fängt jetzt schon an, dass wir uns hier zu gut einig sind.
Es tut mir leid. Soll ich 5 draus machen? Ich kann auch 5 draus machen.
Ich glaube, das ist zu viel, aber ist egal.
Ist meine Meinung, nicht deine.
Ja, ich weiß, deswegen, wir sind freies Land.
Nein, ich wollte 4 geben, jetzt hat es 4. So.
Okay. Beide begeben hier die 4 Sterne und danach geht's in den Backstage-Bereich, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben natürlich auch General Manager hier bei Raw und SmackDown an Bord und das sind Stephanie McMahon und natürlich Eric Bischoff auf Seiten von Raw. Also Stephanie SmackDown, Eric Bischoff Raw. Ja, und die beiden mögen sich hier nicht so besonders, ne? Sagen wir es mal ganz, ganz vorsichtig. Es geht natürlich dann darum, wer hat hier die Brand Supremacy, wie man so schön gesagt hat, ne?
Ja, Steph lässt da ja eigentlich sogar noch nach Bischof suchen, findet ihn dann in ihrem Office, woraufhin Bischof eben entgegnet, ja, es gibt halt nur ein General Manager Office, deswegen ist es auch sein Office. Und ja, ne, ärgern sich da so ein bisschen. Ich finde es so lustig, weil Stephanie McMahon an dem Punkt noch so hölzern ist. Und dieses Gespräch wirklich ist, ich sag meinen Satz, du sagst deinen Satz, dann sage ich wieder meinen Satz. Und dieses Acting so cheesy ist. Und irgendwann gefühlt gibt es mal so einen Bruch und sie ist halt einfach ihr Vater.
Weißt du, wie alt sie hier gewesen ist?
Ach, boah. Das muss ja, warte mal, jetzt haben wir 24, 22 Jahre her. Vielleicht so 25?
Ja, ja, ja. Genau.
Ah.
Treffer.
Versenkt.
Genau. Die beiden werden wir natürlich jetzt hier noch häufiger sehen, genauso wie wir auch Jim Ross und Jerry Lawler natürlich hier sehen, die Raw-Matches kommentieren. Und die beiden haben einen kuriosen Platz, oder direkt an der Rampe quasi, so nebenan hat man die da platziert. Das finde ich ganz witzig.
Ja, also ich weiß nicht, ob da nicht genug Platz am Ring war mit dem Spanish Announce Table und dem SmackDown-Kommentatorenteam oder ob das darstellen sollte, dass Raw special ist. Ich habe keine Ahnung, aber ja, kann man machen.
Yes, und das nächste Match ist Chris Jericho gegen Ric Flair, also der Prä-Evolution Ric Flair hier auf Solofaden noch unterwegs und wirklich in so einer Zeit, wo man auch das Gefühl hat, da fehlt bei Flair ein bisschen was, oder? Also das ist ein Match, was eindeutig von Chris Jericho gezogen wird, in allen Belangen. Und Flair fehlt aber auch so dieses Selbstverständnis innerhalb des Matches, oder? Also ich fand das hier ganz eklatant.
Das war ein total seltsames Match, um jetzt mal vorwegzunehmen. Weil die Ansetzung an sich, gerade mit Jericho als Heel und Flair als Babyface, ist irgendwie total witzig. Aber irgendwie hat was gefehlt. Und Jericho hat, glaube ich, auch in seinem Buch geschrieben gehabt, ja, dass das die Zeit war, wo Ric Flair eben nicht so selbstbewusst war, wo er viele Selbstzweifel hatte. Und er ihn quasi zu diesem Match mehr oder weniger überreden musste. Und dass das schon alles funktionieren wird. Und das merkt man. Ric Flair ist nicht Ric Flair. Das ist schade.
Absolut. Also genau das ist es halt eben, ne? Und es fehlt die Flairhaftigkeit bei Flair.
Es fehlt der Flair.
Ja, also es ist ganz merkwürdig. Ich hab mir auch angeschaut und so, irgendwas stimmt hier nicht. Er hat nicht dieses, wie gesagt, Selbstbewusstsein, wie auch immer. Und das merkt man halt dem Match auch an. Und die Geschichte geht ja hier auch in dieselbe Richtung, dass quasi ja Flair in höherem Alter gegen den Jericho hier antritt, der ihm eigentlich überlegen ist. Aber auch ein Flair, der dann immer wieder zurückkämpft. Da gibt es also von Flair gefühlt 1001 Job. Und während ein Jericho halt hier wirklich einmal sich komplett durch sein Arsenal wrestelt und versucht natürlich auch die Aktion von Flair so gut es geht aussehen zu lassen. Mella, wie geht's dir in dem Match? Es ist so ein ganz merkwürdiges Ding zu bewerten, weil es ist nicht so richtig spannend. Es ist jetzt auch nicht wirklich hochklassig, weil beide können es besser, wage ich mal zu behaupten. Nichtsdestotrotz schaut man sich das trotzdem an. Und am Ende bin ich sehr überrascht, dass Ric Flair dann hier den Figure Four Leglock ansetzt und Chris Jericho sehr, sehr schnell austappt.
Ja, also wie schon gesagt, es war so ein bisschen awkward. Und ich kann das aber auch nicht so greifbar machen, außer das, was wir jetzt eben schon gesagt haben. Es war nicht schlecht, also es war keine Katastrophe, es war aber auch nicht gut. Also es, zumindest von der Ansetzung her, was man hätte erwarten können. Und ja, also ich tue mich da auch wirklich, wirklich schwer. Also Jericho hat dann natürlich auch sich den Arsch aufgerissen. Der hat ja alles an Heel-Sachen auch ausgepackt, hat dann noch versucht, hier das Turnbuckle abzunehmen, um den Ref zu distracten. Und hat dann währenddessen mit seinem Wrist-Tape Flair gechoked.
Den Finisher gestohlen, ja, hat auch den Finger vor angesetzt.
Ne? Ich wollte es gerade sagen, das ist mir jetzt gerade auch noch aufgekommen. Aber so richtig gezogen hat's nicht.
Es hat nicht gezündet, ne? Und das hat man auch beim Publikum gemerkt und deswegen ist das für mich 2 Sterne.
Ach Mann, hör doch auf. Wie sollen wir denn unterschiedlich... Das wird doch nicht. Wir kommen doch am Ende beim gleichen Ergebnis raus. Da brauche ich gar nicht rechnen hier.
Okay, also bist du auch bei 2 Sternen.
Ja, natürlich. Ja, also einer wäre fies. Also einer hat das Match auch nicht verdient. Aber ich kann auch nicht 3 geben. Und da wir gesagt haben, wir machen keine halben Sterne, was bleibt denn da noch?
So ist es halt.
Ja.
Was noch bleibt, ist natürlich dann ein weiterer Einspieler. Wir sehen Brock Lesnar mit seinem Manager Paul Heyman. Es gibt hier den Pep-Talk, wie man so schön sagt, ne, von Paul Heyman, der Brock Lesnar nochmal ins Gedächtnis zurückruft, dass er hier das Next Big Thing ist und dass das Next Big Thing heute ankommen wird. Die beiden hier nochmal in Jung zu sehen, finde ich auch schon witzig, oder?
Ja, gerade Heyman. Also Lesnar sieht ja in Anführungszeichen noch genauso aus. In Anführungszeichen wohlgemerkt. Aber das sehe ich schon eher. Aber Paul Heyman halt mit dieser Kappe und den langen Haaren noch und so, das ist schon sehr witzig.
Doch ein bisschen schlanker, der gute Paule.
Das auch. Das auch. Ich wollte das jetzt nicht ansprechen. Ich bin eine Gentlewoman, aber okay.
Man darf auch nach 20 Jahre später darf man auch ein bisschen Gewicht zulegen. Das ist schon okay. Wir machen weiter mit einem interessanten Match. Eddie Guerrero trifft auf Edge. Ich finde, das ist wirklich, ich wollte nicht hochklassig sagen, weil es gleichzeitig eine Wertung vorwegnimmt. Deswegen habe ich interessant gesagt, was ein bisschen neutraler ist. Und die beiden sind natürlich Smackdown-Guys. Und dieses Match dreht sich natürlich massiv darum, dass Eddie auf der einen Seite hier den linken Arm von Edge bearbeitet. Aber auf eine sehr kreative Art und Weise. Da gab es sogar später im Verlauf, gibt es sogar den Frog Splash unter anderem auf den Arm. Ich finde, das ist mir hier in dem Match beispielsweise aufgefallen, aber auch im späteren Match. Wir haben so ein teilweise etwas merkwürdiges Pacing innerhalb der Matches. Es geht sehr schnell los, dann haben wir eine Pause und dann geht es danach wieder schnell los. Das haben wir hier auch. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist eine spannende Auseinandersetzung der beiden gewesen. Hat aber danach auch den Eindruck gehabt, ja, da können beide eigentlich noch mehr. Wie hieß dir da?
Ja. Da bin ich ganz bei dir. Also generell fand ich die Ansetzung schon mal auch wieder witzig. Das ist halt so krass, wenn man die Leute eben aus späterer Zeit, sage ich jetzt mal, besser kennt und dann nochmal so einen Schritt zurückgeht und dann nochmal sowas sieht, so Edge gegen Eddie. Das klingt ein paar Jahre später nochmal hochklassiger. Hochklassiger. Habe ich jetzt gerade zweimal dasselbe gesagt? Ihr wisst, was ich meine. Und zu der Zeit klingt es aber für mich seltsam, aus irgendeinem Grund. Und man merkt auch, so ein paar Sachen sind nicht ganz rund gelaufen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Szene, in der Edge versucht hat, hier Eddie mit den Seilen festzumachen.
Ja.
Und dann der Spear kommen soll. Und es hat halt einfach nicht funktioniert. Und dadurch war das so awkward, weil du dann auch gesehen hast, wie Eddie sich da noch versucht, irgendwie selber reinzuwursteln. Aber auch das hat nicht geklappt. Und es waren gute Ideen in dem Match. Für mich ist es aber oft bei den Ideen geblieben.
Mhm.
Und die Umsetzung war so ein bisschen schwierig.
Wie gesagt, viel Arm bearbeiten von Eddie, nachdem Edge ja in einer relativ frühen Phase des Matches hier in die Treppe gegangen ist, quasi draußen. Das war, glaube ich, kurz nachdem es eben diese Geschichte mit dem in den Seilen verknoten da passiert ist. Edge kam dann zurück mit dem Powerslam. Es gibt ein paar große Aktionen von ihm. Auch da haben wir schon ein bisschen Timing-Probleme gehabt. Da gab es auch so einen merkwürdigen Facebuster, der auch so merkwürdig ausgesehen hat. Ne? Also, ja. Wo man das Gefühl gehabt hat, dass sich beide nicht so ganz einig waren. Wird es ein Backdrop oder wird es ein Facebuster oder so? Und ganz komisch. Mich hat es auch tatsächlich nicht verunsichert, aber ich fand das Finish nicht wirklich logisch. Also ich fand das Match unterhaltsam, aber es ist wirklich schwierig, weil ich fand das Finish nicht wirklich logisch insofern, dass wir die ganze Zeit die Geschichte haben, Eddie Guerrero zerstört den Arm von Edge und am Ende gibt es den Finisher auf den Arm. Und ich finde, wenn es den Finisher auf den Arm gibt, dann ist der Arm halt durch. Dann ist das Match auch durch. Wie geht's dir da?
Schon irgendwo. Also das Problem war ja auch, ne, Edge hat so gegen Ende auch einfach gefühlt vollkommen vergessen, dass sein Arm überhaupt wehtut. Und irgendwie, das hat halt, ne, dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen die Würze genommen, sage ich jetzt mal. Und ich wollte eigentlich dieses Match mögen, aber die haben mir keinen Grund so dazu gegeben. Es tut mir so leid, weil ich eigentlich beide total gerne mag. Also Eddie sowieso. Aber wie gesagt, also die Ideen waren da, die Umsetzung war mittel.
Es ist merkwürdig, das ist, weil es echt zwei Könner hier im Ring sind. Aber irgendwie hat es an dem Abend nicht geklickt. Ich meine, es gibt manchmal so Abende, da funktioniert es nicht. Mich hat es auch massiv gestört, dass dann am Ende Edge mit dem Spear gewinnt. Also
ja.
Der hat ja noch andere Aktionen, ne? Also, wenn der Arm ab ist, dann zeigst du nicht den Spear.
Ja, vor allen Dingen nicht, wenn es so ein hässlicher halt ist, ne?
Aber, hast du Edge oder den Spear?
Spear. Okay. Hässlichstes Spear im Business. Nein, es gibt bestimmt noch schlimmere, aber ich mag den Spear einfach nicht von ihm.
Also die beiden haben noch bessere Matches, auch bei SmackDown dann im späteren Verlauf, ne? Aber es ist kurios. Eigentlich erwartet man von sich, von den beiden eigentlich sowas wie einen Opener, wo du sagst, ah, das ist 4 Sterne, 8 Bananen, 7 Bananen, das ist super. Und am Ende gehe ich hier raus und sage, ich gebe eine Gnaden 3 Sterne, ehrlich gesagt.
Ja, und da bin ich jetzt gerade so am Zweifeln, weil ich es gerade nochmal so hin und her überlege, war das besser als Flair und Jericho? Und ich kann es gerade, ich kann eigentlich nicht mit Ja antworten. Und das macht mich gerade sehr traurig. Also, du gibst die Gnaden 3, ich bin jetzt mal die Fiese, ich gebe die 2.
Du gibst die Fiese 2, okay.
Gib die Fiese 2.
Kann ich verstehen. Kann ich verstehen.
Es tut mir im Herzen weh.
Und dann geht's weiter mit Backstage-Geschehnissen. Also erstmal gab es natürlich wieder die Anspielung hier auf die Major League Baseball und auf die NFL, glaube ich, auch, ne? Weil andere Sportarten waren ja damals im Streik, aber natürlich bei WWE Our Season Never Ends.
Ganz subtil.
Ja, und ich glaube auch manche Superstars, so nachdem sie 300 Tage im Jahr auf on Tour gewesen sind, so, boah Mann ey, ich wäre schon mal ganz schön, wenn unsere Season wenigstens mal eine Pause hätte, oder?
Sehr wahrscheinlich.
Und dann bekommen wir eine Promo von den Un-Americans. Die Un-Americans, das waren damals Christian, Lance Storm und Test. Also die Un-Americans sind in Wahrheit Kanadier und hängen die Flagge gerne falsch rum auf, weil ja die moralischen Werte der amerikanischen Gesellschaft auf den Kopf gestellt sind. Und es gibt dann natürlich auch einen längeren Videoeinspieler zu der ganzen Geschichte hier. Wie siehst du die Un-Americans? Also man sieht, dass die drei das wirklich versuchen, aus Leibeskräften dieses ganze Ding zum Laufen zu kriegen. Aber es ist halt echt nicht cool, oder?
Oh hey, wir haben hier noch so 3 Leute. Was machen wir mit denen? Ey, warte mal. Das sind alles 3 Kanadier. Ja, geil. Machen wir Un-Americans. Yeah. So stelle ich mir den Gedankenablauf vor dazu.
Ich glaube, dass du mit denen mehr machen kannst, als das jetzt hier passiert, weil es ist halt einfach so eindimensional und stereotyp, dass es halt ultra langweilig ist, ne?
Ja, das ist es halt. Also von mir aus mach die Un-Americans. Go for it. Aber es ist halt wirklich so stumpf, ne? Auch dieses, ja, die Amerikaner sind ja alle faul und die wissen uns ja gar nicht zu schätzen und die sind ja so verwöhnt. Ja, danke für dieses Heel einmal eins. Können wir vielleicht bisschen mehr Tiefe haben. Ein bisschen.
Ja, und die Kommentatoren verkaufen das natürlich auch. Ne? Die reiten da darauf rum. Ne? Und dann hörst du was wie, ah, die sind nur hier rübergekommen, um uns zu beleidigen. Und ich denke mir so, die sind doch nicht rübergekommen. Die sind teilweise schon seit 5, 6 Jahren in der Promotion. Ne? Das ist, die sind gerade erst aufgeschlagen. Was ist denn das?
Ja, es ist Wrestling.
Ja. Punkt. Aber das war wieder so ein Punkt, wo es dann meine Intelligenz anklopft irgendwo und ich sage, nee, das kaufe ich nicht. Und obwohl ich wirklich alle drei mag in diesem Fall, ne? Also ich weiß, dass viele Test ja nicht besonders mögen. Ich fand den ganz cool. Ich weiß nicht genau. Haben wir schon mal über Test geredet?
Ich glaube, wir haben es mal leicht angeschnitten und ja, ich bin auch kein sonderlich großer Fan. Einfach weil mein Problem mit den Un-Americans ist halt auch, der Einzige mit Charisma ist Christian.
Der ist ja Captain Charisma.
Ja, genau das. Und so aus gutem Grund und mit Recht. Aber die anderen zwei, die haben halt so die Ausstrahlung von einem Sack Kartoffeln. Ohne Kartoffeln.
Ja, aber dafür ist Lance Storm natürlich ein exzellenter Wrestler, das muss man hier
gut,
mal sagen.
Ja.
Ich finde das, der war jetzt nie in der Main Event oder so, aber ich finde so für einen Midcard, Big Man hat ja für mich immer ganz gut funktioniert. Gerade auch in der Zeit, wo er dann noch, also wir haben ja auch schon damals über die große Love-Angle-Geschichte mit Stephanie gesprochen und so. Ich fand ihn auch ganz geil im Ring. So. Also die konnten geilen Elbow springen, zum Beispiel.
Du, auch der Big Boot sieht devastating aus. Keine Frage. Aber wie gesagt, mir hat da halt die Ausstrahlung gefehlt. Komplett.
Ja.
Und das hat, er hätte ja wrestlen können wie ein junger Gott. Das wäre mir egal gewesen.
Weißt du, was ich jetzt glaube? Ich glaube, wir reden jetzt schon länger über Test, als wir gleich über das Tag Team Title Match reden.
Ja.
Das nächste Match auf der Card ist nämlich dann eben ein Kampf um die Tag Team Titles, weil wir dürfen nicht vergessen, Christian und Lance Storm sind hier die amtierenden Titelträger und die treffen auf das Odd Couple Booker T und Goldust, die damals ja mega hot gewesen sind. Also die waren ultra unterhaltsam in ihren Vignetten, in ihrer Oddity-Chemie, die beiden miteinander gehabt haben. Und ich weiß noch, dass ich damals sehr stark für die beiden hier gehalten habe, obwohl ich ja wirklich kein Booker T-Fan bin, aber die haben irgendwie für mich funktioniert. Und das Match hier war, man muss es ganz klar so sagen, ein 0815 Tag Team Match, also aus meiner Sicht zumindest. Ne? Wir haben eine längere Isolationsphase von Goldust gehabt, die Heels haben betrogen, noch und nöcher. Der Hot Tag wurde mehr als einmal geteased, auch klassisch. Ne? Es sieht so aus, es schafft Goldust den Wechsel, aber dann wird Booker T nochmal vom Apron runtergezogen und so und am Ende wird dann nochmal betrogen, weil dann Test, als dann Booker T drin war und als wir das große Chaos haben und einen Ref-Bump sogar haben, gibt es dann sogar den Moment, als dann Test rauskommt und es gibt den Big Boot gegen Booker und Christian schafft dann hier das Finish, den Pinfall und das Ding ist dann durch. Ja, die Heels waren gute Heels, das muss ich mal sagen. Und die Babyface waren gute Babyface. Das Match an sich war trotzdem vergessenswert.
Ja, es war vergessenswert, aber in seiner Simplizität, ist das ein Wort? Und Struktur war dann halt vernünftig, ne? Plus, das konnte halt danach durch das Finish weitergehen. Und ich denke, das hat halt alles gemacht, was das Match sollte. Und mehr sollten sie auch gar nicht machen. Also von daher.
Was ich dann sehr schön fand, war dieser doppelte Scissor-Kick quasi, den wir gesehen haben, mit gegen Christian und Lance Storm gleichzeitig und Booker dann quasi oben drauf. Es gab ja auch vorher noch das angedeutete Concerto, dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Und wo dann auch da wieder Intelligenz, ne? Also Christian und Lance Storm mit den Stühlen. Goldust weicht natürlich dann noch aus beim Concerto, aber es gibt einen riesengroßen Knall, aber der Ref, der kriegt nichts davon mit, weil er von Booker T abgelenkt ist, ne?
Natürlich nicht. Refs sind taub und manchmal auch blind.
Ich glaube einfach, Booker hat ihm einfach irgendwas erzählt. Und wir wissen alle, wenn Booker redet, dann hört man zu.
Wahrscheinlich.
Nein, es ist ein Tag-Match. Da kräht 3 Tage später kein Hahn mehr nach, auch wenn es natürlich innerhalb der Geschichte noch weitergehen sollte. Aber es war okay, es war ein gut, solider Füller innerhalb der Midcard. Aber es ist eben auch nichts Wunder wie Weltbewegendes. Für mich ist das eine solide 2.
Ja, da bin ich wieder bei dir. Ich kann das nicht, es ist schon beleidigt, ich kann das dann auch wirklich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich da höher gehe als Edge und Eddie, weil das hätten die wirklich nicht verdient. Also, ne, es war vernünftig, aber es war halt nichts für die Ewigkeit.
Ja, Ganz genau. Aber es war, es hat jetzt auch nicht wehgetan, so das muss man auch dazu sagen. Auch wenn wir sagen, zwei, das ist noch immer im soliden Bereich sozusagen. Die haben alle ihre Arbeit ordentlich gemacht, aber es hat halt eben nicht Tragweite oder auch nicht Dramatik gehabt. Wie soll es denn auch? Das Ding ging auch nur 10 Minuten, ne?
Ja.
Ist ja ohnehin was, was sich hier durch die Zeit zieht. Es geht zu The World ins Restaurant und es gibt einen Make-out-Contest. Ich habe erstmal gedacht, war es Make-up oder Make-out-Contest? Und dann habe ich gesehen, dass ja Jamie Noble hier seine Freundin Nydia an den Gewinner verscherbelt quasi.
Why?
Und dann stehen da zwei Jungs in schwarzen Shirts und sie darf sich dann einen aussuchen, der dann gewinnt und dann wird ordentlich geknutscht und dann sagt Jamie Noble, you like that boy? Give a tongue to him! Ne? Und dann geht's ab.
Yep.
Was?
Oh Junge. Ja, wir schalten da und vor allem danach noch zu Eric Bischoff und Stephanie, wo Eric Bischoff mal droppt, ja, die Frau weiß ihren Platz im Business. Und Stephanie, ja, ne, her place is on top. Like all the women. Ja. Ja.
Mommy's always on top. Wie Rhea Ripley heutzutage sagen würde. Dieses Nydia und Jamie Noble Ding, also A, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe es wahrscheinlich auch auf meiner DVD, die hier noch im Schrank steht, habe ich wahrscheinlich immer geskippt, als das passiert ist. Aber boy, oh boy, was ein Crap.
Das kann man nicht. Warum? Sagen. Warum? Ja. Warum?
Charakterarbeit und so.
Ach so, ja. Habe ich keine Ahnung von.
Ich glaube auch, dass die bei so einem Pay-Per-View bei The World auftreten müssen, ich glaube, die sind auch richtig angepisst, oder?
Würde ich mal sagen. Außer der Paycheck ist gut.
Ja gut, das kann sein. Die kriegen Trinkgeld dann im Nachgang.
Ach, die kriegen ein Essen da spendiert.
Da steht so ein Tippglas, weißt du, steht einfach darum.
Nee, hier Hotdog und ein Handshake, bitte schön.
Und ein Kuss.
Den gab's for free. Genau. Das war das Trinkgeld.
Genau, aber wie du schon gesagt hast, es gibt dann nochmal hier Eric Bischoff und Stephanie und da geht es natürlich dann um das nächste Match. Da ist ja Raw gegen SmackDown, Chris Benoit gegen Rob Van Dam, also Benoit damals bei Raw und Rob Van Dam bei
Andersrum.
Was erzähle ich für einen Quatsch? Chris Benoit war erst bei Raw, der ist aber dann rüber gedraftet worden zu SmackDown und Rob Van Dam war natürlich bei Raw, so rum. Okay, haben wir das geklärt. Und Stephanie und Bischoff, ja, hier wird natürlich so ein bisschen gewetteifert, ne, wo geht jetzt der IC-Belt hin, ne, und dann wird sogar gewettet und auf die eigenen Leute. Und ich weiß noch, dass dieses Match damals, das war so ein feuchter Wrestling-Traum für mich, ich kann es nicht anders sagen, ne? Man hat sich das immer ausgemalt, so, boah, Van Damme gegen Benoit, das muss das krasseste Match der Welt gewesen sein. Und das war ein gutes Match, was die beiden abgeliefert haben. Aber tatsächlich habe ich mir hier mehr von versprochen, Mella. Wie ging es dir da?
Es geht. Also, ich muss gestehen, ich war nie so der RVD-Fan. Und Chris Benoit war mir damals immer suspekt. Und ohne jetzt als Hexe verbrannt zu werden, im Nachhinein wissen wir auch, warum. Sorry.
Ja.
Ja. Ich habe egal. Von daher war das jetzt an sich nicht mein Match. Allerdings habe ich so über die Jahre gelernt, was so die Stärken von Benoit und RVD waren und warum dieses Match tatsächlich sehr interessant werden könnte. Und man muss ja sagen, ne, die Intensität von Benoit ist einfach unmatched. So, das konnte der wie kein anderer. Während hingegen RVD unorthodox ist as hell. Und in meinem Kopf klang diese Ansetzung sehr lustig. Vor allem, weil ich mir auch so dachte, boah, Benoit hatte doch bestimmt absolut keinen Bock auf die Springbohne, die nicht mal ordentlich trifft, die zwar auch pur as hell ist, wie er, aber unabsichtlich.
Das hat man schon bei den Kicks am Anfang gemerkt.
Ja, da dachte ich auch so, oh, das wird gut. Also, nach den Kicks hatte ich richtig Bock.
Weil es ist ja wirklich so, ersten Kicks, Benoit hatte vorne aufgeplatzte Lippe. So nach kürzester Zeit einfach.
Ja.
Und ich glaube ja auch, dass Benoit den guten RVD das ganz gut hat spüren lassen. Also
ja.
Die haben ja wirklich hart gearbeitet oder auch die Masse an Chops und an Schlägen. Also ich glaube, ich habe auch selten einen Rob Van Dam so erschöpft erlebt wie hier.
Der hat gepumpt, das war gut.
Ja, also er war, das muss man auch dazu sagen, ich würde mal sagen, so, wenn man so die Offense in Prozenten ausdrücken würde, ich würde mal sagen, so 70-30 für Benoit.
Ja, ich glaube, das kommt ganz gut hin.
Ja. Natürlich auch da, wir haben auf der einen Seite natürlich auch spektakuläre Aktionen gesehen, also so bei einem, also sowohl von beiden Seiten, muss man sagen, natürlich nur auf eine andere Art und Weise. Wir sehen natürlich von Rob Van Dantle schon den Split-Leg Moonsault, den dann aber Benoit mit den Knien abblockt. Wir sehen auf der einen Seite dann im späteren Verlauf von Benoit den Top Rope, den Swan Dive Headbutt und von Rob Van Dam dann eben den Five-Star Frog Splash. Beide gehen daneben, beide liegen da und dann geht es halt eben auch in den Crippler Crossface und Rob Van Dam bleibt da lange, lange drin und schafft es dann erst später ins Seil. Und dann ist ja auch wirklich diese Geschichte mit dem Arm bearbeitet. Ne? Dann ist Rob Van Dams linker Arm hier die Zielscheibe und da geht es dann an den Ringpfosten. Es gibt einen Shoulderbreaker und noch ganz viele weitere Submission-Moves, wo dann, was ich witzig finde, nachdem wir am Anfang ein sehr schnelles, hartes Tempo haben, haben wir dann auch zwischendurch wirklich so ein bisschen so eine Verschnaufpause von, sag mal, 2-3 Minuten, wo halt dann hart bearbeitet wird, also der Arm und der Rücken bearbeitet wird von Van Dam. Und danach, als Van Dam dann wieder in die Offense kommt, dann wird es dann auf einmal wieder flotter. Und da sind so ein paar Aktionen dabei, Mella. Ich glaube, das haben die Zuschauer nicht verstanden, was das für eine Anstrengung gewesen ist. Vor allem bei diesen 3 Northern Light Suplexes hintereinander von Benoit gegen Rob Van Dam, während gleichzeitig er Rob Van Dam Hammerlock hat. Ich glaube, das war den Zuschauern zu komplex.
Möglich. Also ich hatte generell das Gefühl, dass nach dem Opener die Stimmung relativ schnell ruhiger wurde. Also klar, ne, da lag natürlich auch an den Matches. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, bis zum Co-Mainer war die Stimmung auch relativ weg. Obwohl da ja zum Beispiel jetzt auch das Match, kann man ja auch sagen, ne, das ist ein gutes Match. Irgendwie waren die Zuschauer nicht mehr drin. Ich weiß nicht, ob Match 2 die da schon verloren hatte oder woran es lag. Oder ob die eben so Sachen nicht verstehen konnten, wie krass die Sachen waren. Aber das fand ich ein bisschen schade.
Ja, kann ich verstehen. Also mir ist halt genauso. Ich hab das angeschaut und hab gedacht, boah, die wresteln sich da schon den Arsch ab. Also das, ja. Die kann man hier nicht vorwerfen, dass die sich irgendwie geschont hätten. Also ein paar Aktionen haben keinen Sinn ergeben. Auch, dass Rob Van Dam dann an einer Stelle Benoit in die Crossface nimmt. Ich so, Alter, da ist gerade die ganze Zeit den Arm bearbeitet worden. Dürftest noch nicht mal in irgendeiner Art und Weise diesen Crossface ansetzen können. Und ich glaube, das hat Benoit dann auch relativ schnell klar gemacht, indem er ihm dann ja ausgekontert hat. Ja, schlussendlich ist es dann eben Rob Van Dam, der dann hier eben gewinnt. Aber auch relativ, relativ flott am Ende, oder? Wie geht's dir da mit dem Finish? Wir sehen dann ja wirklich einen Rob Van Dam, der nach einem Belly-to-Back-Suplex, ja, den kontert er ja vom Top Rope. So ähnlich wie Shawn Michaels auch mal gemacht hat. Also es sollte den Belly-to-Back-Suplex vom Top Rope von Benoit geben und in der Luft dreht sich dann Rob Van Dam wirklich mit einer tollen Bewegung, muss man auch mal dazu sagen, und landet so auf Benoit, der bleibt liegen und danach gibt es den Five-Star Frog Splash für die 3 und für den Titelgewinn hier. Finish kam für mich fast schon ein bisschen antiklimatisch, obwohl es spektakulär gewesen ist.
Ja, auch da bin ich wieder bei dir leider. Du hast ja auch schon das Tempo von dem Match oder auch von anderen Matches auf der Card angesprochen. Und ich persönlich mag das eigentlich, wenn es relativ hot anfängt und dann immer mal so Breaks sind und gegen Ende dann nochmal so richtig abgeht. Finde ich persönlich eigentlich gut, weil das spielt auch immer so ein bisschen mit den Zuschauern und du hast halt mal diesen kurzen Breather zwischendrin, auch eben als Fan. Hier bei dem Match kam das Finish aber tatsächlich auch ein bisschen zu sehr out of the blue, wie man so schön sagt. Also ich bin Fan von solchen Finishes, gerade wenn dann halt aus dem Nichts der Finisher kommt. Ich meine, RK out of nowhere ist halt meistens geil. Aber hier war es so ein bisschen, ja, ein bisschen zu abrupt. Aber immer noch, wie gesagt, gutes Match. Also hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen.
Und hier, also vor vielen Jahren hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, ja, das war leider nur 3 Sterne. Ne? Das hat mich nicht so in den Bann gezogen, wie ich es mir gehofft hätte. Ich muss aber sagen, dass ich dieses Match heute, glaube ich, aus einem anderen Blickwinkel sehe und viele Kleinigkeiten, die auch da drin gewesen sind, ist mal von diesen kleineren Schwächen abgesehen, mehr zu schätzen gewusst habe. Und ich sagte, ich gebe jetzt hier eine 4, auch wenn ich es ein bisschen unter dem Opener sehe, muss ich dazu sagen. Aber ich sehe es definitiv über Edge gegen Guerrero.
Ja gut, dann passt das ja, dass ich die 3 gebe. Okay. Weil, mein Problem ist wirklich, ich sehe es halt auch unter dem Opener. Also ne, nicht so gut wie der Opener. Und da habe ich halt die 4 gegeben, also muss das die 3 sein. Weil es ist auch trotzdem ne, für mich deutlich besser als der Rest, wo ich eine 2 gegeben habe. Also bei mir passt die Bewertung.
Okay.
Deine ist halt falsch.
Und Stephanie macht genau dasselbe, was ich jetzt gerade tue, als Eric Bischoff sie dann hier triumphierend anblickt, weil ja der Belt jetzt quasi zu Raw gegangen ist, starrt sie ihn erstmal an und lacht ihm dann ins Gesicht. Es wirkt erst fast so, als würde sie fast mit ihm flirten, oder?
Ein bisschen.
Auf eine unangenehme Art und Weise.
Ja.
So. Und dann geht's los mit dem Match der Big Man, nämlich Test gegen den Undertaker. Da hat sich ja, die Un-Americans haben sich natürlich mit dem American Badass auseinandergesetzt. Aha. Mhm. Und das Match kam dann dabei raus. Es war ein Match zweier Big Man. Am Ende gab es noch die Eingriffe natürlich, die wir dann hier gehabt haben mit Lance Storm und Christian. Ich finde, für einen Test gegen Undertaker-Match war das Ding in Ordnung. Mit einem Undertaker, der immer wieder zurückgekommen ist, immer wieder zurückgekämpft hat, dann die großen Aktionen auch gezeigt hat, Running DDT und so weiter und so fort. Test, der aber relativ wenig in der Offense zustande gebracht hat, finde ich. Worüber ich überrascht war, war dieser Punkt, als Test den Pump-Handle Slam zeigen wollte und der Undertaker ist über den Rücken gerutscht und gelandet wie ein Luchador. So, okay, das war krass. Ich sag dir, wie es ist. Das ist halt so ein. Du musst irgendwie den Undertaker mit auf die Karte kriegen und Test ist halt auch dabei. Pack die beiden damit drauf. Für Test ist es ein Ausrufezeichen der Karriere gewesen. Für den Undertaker war es Another Day in the Office. Er hat am Ende gewonnen per Tombstone. Für mich sind das hier 2 Dinger, 2 Sterne.
Ich überlege gerade, ob ich richtig fies sein soll.
Willst du ruthless sein?
Ich überlege gerade, ob ich wirklich, wirklich ruthless bin, weil, also so. Spontan würde ich auch sagen, ja, 2. Und dann denke ich, okay, bei welchen Matches habe ich denn noch 2 gegeben?
Ja.
Und ich habe halt auch Edge gegen Eddie eine 2 gegeben. Und da war das schon drunter.
Ja.
Muss ich jetzt sagen. Und ich bin heute die Fiese. Ich bin die Fiese, ich gebe ein. So.
Guck, deswegen passt meine Bewertung auch besser, weil ich habe Edge gegen Eddie wenigstens 3 gegeben.
Ja, ist ja okay.
Also auch da. Ich finde eins ein bisschen hart. Eins finde ich ein bisschen hart, weil das ist so ein Ding, was, also eins ist halt sowas, das wäre ein Clusterfuck und das war kein Clusterfuck und das war am Ende.
Können wir nicht auch 0 geben?
Du kannst ein Dud geben oder sowas, ja. Wenn es halt richtig schlimm ist, also ein Pillowfight oder so.
Ey, warte mal, Pillowfights können sehr lustig sein.
Ich rede nicht von dir und Kevin. Ich habe Mella getötet.
Und den Undertaker. Oh, Entschuldigung. Sent for the man. Nein. Ich bleib dabei. So, okay. 1 Stern. Und jetzt kommen wir zu den richtig geilen Sachen. So.
Ja. Ganz genau. Also zu beiden Matches, zu beiden Main Events gibt es auch Match of the Weeks, falls ihr dann nochmal die Move-by-Move-Review hören möchtet. Die gibt es zu beiden. Ich glaube, die sind beide jeweils über eine halbe Stunde lang. Aber das auch vollkommen verdient. Wir starten mit dem Unsanctioned Street Fight zwischen den ehemaligen DX-Buddies Shawn Michaels und Triple H. Und ich habe vorher so ein bisschen gemotzt, ne, dass die Kommentatoren hier so ein paar Sachen, die müssen sie tragen, ne, die Un-Americans zum Beispiel, die müssen sie supporten, damit die funktionieren. Hier sagt Jim Ross, das ist eines der emotionalsten Matches in der Wrestling-Geschichte, in der WWE-Geschichte. Und da bin ich tatsächlich bei ihm. Ich glaube, bei ganz wenigen Matches war ich beim ersten Zuschauen so gebannt wie bei diesem Match, weil es war Shawn Michaels Comeback-Match. Man hat diese schlimme Rückenverletzung im Hinterkopf gehabt und man wollte den sehen. Man wollte natürlich auch wissen, wie viel kann der noch. Und ich kann es nicht anders sagen, als ich das damals gesehen habe, ich war halt komplett gebannt in diesem Match drin und ich habe es geliebt. Und das Ding geht fast eine halbe Stunde und es fühlt sich auch heutzutage nicht an wie eine halbe Stunde, sondern wie 10 Minuten, Viertelstunde. Ich finde, das ist ein fantastisches Match, was einen wirklich auf einen Rollercoaster nimmt, wo du Blut hast, wo du Gegenstände hast, wo du tolles Storytelling hast. Für mich ist das eines der fast perfekten Wrestling-Matches in der Geschichte. So, jetzt bist du dran.
Dito. Nein, also das Schöne ist ja, du hast halt diesen realen Hintergrund der Best Buddies über Jahre hinweg, ne, dann hast du diesen Betrug und dieses, ja, ne, du bist ja nur dank mir an die Spitze gekommen und jetzt mache ich das Gleiche mit dir. Du hast diese Real-Life-Auszeit, die Shawn Michaels genommen hatte. Und immer, wenn sich das reale Leben mit den Wrestling-Storylines vermischt, kann halt was richtig, richtig Geiles entstehen. Und das haben wir halt in diesem Fall. Weil die zwei halt auch noch eine geile Chemie miteinander haben, weil die sich gegenseitig gut aussehen lassen, weil die sich gegenseitig nicht zu fein sind, eben ne, den anderen, jeweils anderen gut aussehen zu lassen und einfach das Ding vollgepackt ist mit Emotionen. Und wenn Wrestling eins ist, dann sind es Emotionen, habe ich glaube ich auch schon tausendmal gesagt. Und davon wird dieses Match halt getragen, plus halt natürlich ein paar brutale Sachen. Du hast schon angesprochen, es fließt Blut, es gibt ein paar geile Spots und ja, dann wird das halt richtig geil. Und das ist es hier.
Ja, also vor allem am Anfang natürlich Shawn Michaels, der hier einen Triple H quasi from Pillar to Post prügelt, inklusive Mülltonnendeckel und allem drum und dran, wo es gefühlt ist, Shawn Michaels, es wird hier der wunderbarste Comeback-Traum wahr, ne? Und dann ist es ein großer Backbreaker von Triple H, der das gesamte Match quasi verschiebt und plötzlich die gesamte Geschicke verschiebt innerhalb dieses Matches. Und Shawn Michaels ist ein fantastischer Techniker, ein fantastischer Storyteller, aber er kann hier eben seine alte Rückenverletzung so dermaßen gut verkaufen und so gut leiden. Ja. Es ist unglaublich. Und natürlich dann auch Triple H, der immer brutaler wird. Wir sehen am Anfang, wie er dann eben noch mit den normalen Aktionen auf den Rücken geht, ne, weil er die Backbreakers, die Whippins in die Ecke und dann irgendwann hat er die Schnauze voll, dann kommt ein Stuhl mit dazu, dann gibt's sogar einen DDT auf den Stuhl. Shawn Michaels als erstes ist er der blutet und irgendwann kommt dann der Moment so, jetzt reicht's und dann holt eben Hunter den Sledgehammer raus und sogar einen Earl Hebner. Was heißt sogar einen Earl Hebner? Wir wissen, Earl Hebner und Shawn Michaels, das sind Busenfreunde. Montreal Screwjob und so. Der wirft sich dann hier dazwischen, sagt ja, das geht nicht, ne, du wirst ihn verletzen und du wirst seine Karriere beenden und sowas. Und als Shawn Michaels es dann gelingt, hier zurückzukommen und dann auch, also auch ein Triple H frisst ja hier die fiesesten Stuhlschläge der Welt, ne? Und als der dann blutüberströmt ist und als wir dann diesen Augenblick haben, wenn diese Phase haben, wo die beiden dann wirklich so sich ebenbürtig sind und es hin und her geht, ich liebe diesen Kampf einfach. Ich liebe den, ich habe den schon viel zu oft gesehen. Es ist eine tolle Geschichte, die hier erzählt wird und eben auch die Gewalt hier hat einen Sinn. Selbst die Art und Weise, wann hier geblutet wird, hat einen Sinn und hat innerhalb des Matches eine Dramaturgie. Die Spots, die Waffen, wie sie eingesetzt werden, vom Gürtel bis zum Stuhl über die Leiter bis zum Tisch. Wie gesagt, also für mich ist das perfekt. Sogar, was natürlich sowas ist, Mella, wo man es heute diskutieren würde, es gibt keinen klaren Finisher-Sieg. Wir sehen noch nicht mal die Sweet Chin Music. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Wir haben es ja oft so, dass es wenigstens einmal den Finisher gibt und dann bleiben vielleicht beide liegen und nichts passiert. Aber wir sehen keinen Finisher hier.
Ja, man kann jetzt drüber streiten. Also gibt die eine Stelle, wo Shawn Michaels den Stuhl in das Gesicht von Triple H kickt, super kickt. Gut, war natürlich nicht mit Tuning Up the Band etc., aber könnte man jetzt streiten.
Ja, gut.
Aber ja, es gibt kein klares und jetzt kommt der Finisher und dann ist Ende.
Aber was ich hier geliebt habe, als die Band getuned worden ist, wie du gerade so schön gesagt hast, ne, Tuning Up Band, wie Shawn Michaels da die Crowd in seiner Hand hat oder wie sehr die diesen Moment melken, dass jetzt die Sweet Chin Music fürs Finish kommen soll. Also die Halle stand ja und die waren alle am Trampeln und am Jubeln und dann gibt's im Endeffekt den Konter und den Pedigree-Ansatz und dann den Einroller mit der Brücke und dann ist das Match hier gelaufen und diese Euphorie, die hält bis über den Pin. Das liebe ich hier in diesem Augenblick.
Ja, also da waren halt auch wirklich die Zuschauer wieder da. Da waren die wach, da hatten die Bock drauf, da waren die drin. Aber wie gesagt, das liegt halt auch an der Story und wie sie erzählt wurde. Du hast ja auch schon angesprochen, ne? Wann welche Waffen eingesetzt wurden, war halt auch so schlau gemacht, auch gerade als die Leiter dann zum Einsatz kam. Ne, Shawn Michaels, der Innovator des Ladder Matches, hat halt so viel Sinn gemacht. Und es wurde sogar der Schuh vom spanischen Kommentator eingesetzt. Gut, kann man machen, war ein lustiges, kleines, funny Segment. Aber letzten Endes, ne, hatte dieses Match halt auch so burernst. Und du hattest wirklich das Gefühl, okay, das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Blutfehde gerade, die wir hier sehen. Und ich war erst irritiert, dass es eben nicht dieses klare Finisher-Ende gab. Aber irgendwo war das so viel schlauer und hat so viel mehr Sinn gemacht, dass es jetzt eben dieses Jackknife-Cover, dieses schnell durchgezogene, und er hat sich ja auch richtig mit seinem ganzen Gewicht auf Triple H gelegt dabei, ne, der da so ein bisschen noch versucht hat, hin und her zu wiggeln. Das hat irgendwie dann viel mehr Sinn gemacht, nachdem so dieser erste Schock in Anführungszeichen weg war. Also ja. Von daher, ja, großartiges Match, Punkt.
Wir nehmen den Post-Show-Angle hier noch mit rein, Post-Match-Angle, Entschuldigung, noch mit rein. Es gibt den Pinfall und wir denken jetzt kriegen wir hier die große Siegesfeier von Shawn Michaels, aber stattdessen ja, kommt Triple H mit dem Sledgehammer, den er vorher natürlich beiseite gelegt hat. Übrigens auch da mal drauf achten, wie vorsichtig minutiös Triple H den beiseite legt innerhalb einer Aktion, damit man den hinterher auch noch gut erreichen kann und finden kann. Naja, Triple H kommt dann von hinten mit dem Sledgehammer und schlägt Shawn Michaels dann zweimal ordentlich ins Kreuz. Und es gibt den großen Stretcher-Job quasi. So ähnlich wie es Bryan Danielson in seinem Abschiedsmatch gemacht hat, so macht Shawn Michaels hier in seinem Comeback-Match. Also er wird dann trotz des großen Sieges abtransportiert und man muss sich fragen, war es das für ihn?
Nein.
War es nicht.
Ich liebe es, wenn wir solche Momente haben.
Ja, aber das ist, also ich bin immer wieder erstaunt, warum dieses Match teilweise dann so 4,5 bekommt. Oder für mich ist das ein überdeutliches 5-Sterne-Ding.
Da bin ich jetzt wieder ganz bei dir. Guck mal.
So. Im Gegensatz zu der Promo, die dann danach folgt, Howard Finkel und Trish Stratus und Lillian Garcia. Boy, oh boy, was ein Crap. Ganz kurz das aufzuführen. Howard Finkel ist hier so ein bisschen auf seiner Egomanen-Tour quasi. Und Trish Stratus hat ihn die Wochen zuvor schon gedemütigt. Und ja, jetzt tut sie hier so, als ob sie sich entschuldigt und will ihn irgendwie anflirten. Und er sagt so unangenehme Dinge wie, you got your puppies, I brought my wiener. Und dann kommt Lillian Garcia und tritt Howard Finkel in die Nüsse.
Herrlich.
War das schon Comedy oder kann das weg?
Das kann eindeutig weg.
Also auch das, da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich bin nicht traurig drum, dass ich mich nicht dran erinnern konnte.
Nein, wahrlich nicht.
Nein.
Sind wir alle nicht.
Mella möchte nicht darüber reden.
Nein.
Damit sie heute Nacht noch ruhig schlafen kann.
Ja.
Okay. Ja, und damit kommen wir dann zum Main Event und es geht um die WWE Undisputed Championship. The Rock, der amtierende Titelträger, trifft auf Brock Lesnar, den King of the Ring. Und natürlich, hier ist die Geschichte auf der einen Seite, auch wieder das Publikum, die Emotionen, Mella, weil eigentlich ist Brock Lesnar nominell ein Heel. Wir wissen aber auch, dass ein The Rock über kurz oder lang dann doch Richtung Hollywood abwandern wird. Ich glaube, das hat das Publikum hier, Nassau Memorial Coliseum, hat ihm schon so ein bisschen übel genommen, weil die Geschichte dieses Matches ist noch nicht mal unbedingt das Geschehen im Ring, sondern ich finde, für mich ist das ähnlich wie The Rock gegen Hogan. Das ist ein Match, was von der puren Emotion der Zuschauer lebt.
Also, ne, wenn wir haben es schon gesagt, ne, bei dem Match davor, beim Co-Main-Event Michaels gegen Triple H, waren die Leute jetzt endlich wieder da und waren voll drin. Aber jetzt waren die halt richtig, ja, angepisst zum Teil. Und dementsprechend auch richtig, richtig laut. Also, du hast es schon gesagt, ne, The Rock auf dem Weg nach Hollywood. Ich meine, Welcome to the Jungle, um Welcome to the Jungle zu drehen.
Müsste es gewesen sein. Welcome to the Jungle kam ein Jahr später raus, also dass dann da die Dreharbeiten stattfinden, ist wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, auf jeden Fall. Ne? Und Brock Lesnar, das nächste große Ding, das war schon krass. Also zwischenzeitlich war es mal so ein bisschen 50-50, aber dann hattest du halt auch wieder diese übelst lauten Rocky-Sucks-Rufe oder halt einfach die Lesnar-Chance. Und man muss leider sagen, also irgendwo haben die positiven Stimmen für The Rock dann auch sehr oft übertönt.
Ja. Also Brock natürlich auch hier mit seiner Kraft und puren Dominanz, die er damals ja schon an den Tag gelegt hat. Auch wenn er sich damals noch ganz anders bewegt hat als jetzt bei seinem letzten Run zum Beispiel. Das muss man auch mal hier ganz klar sagen. Backbreaker, die Shoulderblocks in die Ecke, andere große Aktionen, auch ein Paul Heyman, der immer wieder eingreift, auch zu Beginn des Matches schon einfach mal einen Rock im Seil wirkt. Einen Rock, der dann auch immer wieder mal ja mit Aktionen kontert, sei es jetzt mit Clotheslines oder wie auch immer, Belly-to-Belly-Suplex zum Beispiel. Was hier in dem Match auf jeden Fall da ist, ist, wie ich finde, ein relativ hohes Tempo. Aber vor allem, wie gesagt, die Stimmung ist halt da. Und das sehen wir dann beispielsweise, wenn The Rock hier einen Brock Lesnar im Sharpshooter hat, der A, ziemlich hässlich aussah.
Wir ja.
Letztens noch mit Markus Holzer darüber gesprochen, wie ein hässlicher und ein schöner Sharpshooter aussieht.
Vor allen Dingen, er macht keinen Sinn. Der hat nur die Füße. Das macht, so wie Rock den angesetzt hat, macht dieser Move keinen Sinn. Also A, wie der da drin fast schon steht. Also, ne, wenn du, je tiefer, desto besser. Und nicht so, ja, halbgar. Plus, der hat nur die Füße in der Hand. Junge, du machst das in den Kniekehlen. Was machst du da? Da war ich wirklich fast sauer. Entschuldigung.
Merkt man gar nicht.
Nein, ich weiß.
Heb dir das für Kevin auf.
Okay. Ja, aber der hat so kurze, dicke Beinchen, da kann man das so schlecht machen. Also ohne Spaß. Ich habe an dem schon mal einen Cloverleaf getestet und das ich komme da nicht mit meinen Händen durch. Weil du musst ja das Bein da so überkreuzen und das wird, ja, egal. Rock gegen Lesnar.
Ja, ganz genau. Natürlich dann gibt's auch die unfairen Aktionen von Brock. Das muss man auch sagen. Nicht nur das Eingreifen von Paul Heyman haben wir hier gesehen. Auch da kommt ein Stuhl zum Einsatz und dann dieser lange Bärhack von Lesnar, der natürlich eine Anlehnung an das Match gegen Hogan ist. Hogan hat er ja quasi mit dem Bärhack ins Reich der Träume geschickt, aber nicht der Rocky-Mann. Der steht natürlich wieder auf, der kämpft sich irgendwann da raus zu den gelben Buhrufen der Zuschauer, des Auditoriums, hätte ich fast schon gesagt. Und dann geht es ja auch nochmal raus, Mella, wo es ja dann, es sieht erst so aus, ob wir hier vielleicht einen Brock Lesnar durch den Tisch schicken, aber es ist dann schlussendlich sogar Paul Heyman, der hier per Rock Bottom durch den Tisch befördert wird. Vorher gibt es das Catapult von The Rock gegen Brock Lesnar, gegen den Ringpfosten. Regeln sind hier eher so egal, sagen wir es mal so. Und dann zum Schluss gibt es das, was es zur damaligen Zeit relativ häufig gab, nämlich so ein Finisher-Konter-Festival quasi, wo sogar an einer Stelle Brock Lesnar den Rock Bottom auspackt und dann eben geht's hin und her und hin und her. Den Brock Bottom, ganz genau. Und ja, schlussendlich ist es dann eben der F5, der hier den Sieg für Brock Lesnar und den Titelwechsel bringt. Ich kann es ja nicht anders sagen, ich finde, das ist ein unterhaltsames Match. Oder?
Ja.
Jetzt bin ich gespannt. Mella vergibt einen Stern.
Nein, das nicht. Es ist ein unterhaltsames Match, definitiv. Aber was mich unfassbar stört, ist die Menge an Eingriffen und Unfairness von Seiten Brock Lesnar, also sei es durch Heyman oder durch ihn selber, weil und The Rock ist schon angeschlagen in dieses Match reingegangen. Der hatte ja irgendwie verletzte Rippen. So. Dann wurde da zehnmal von Heyman, also zehnmal ist übertrieben, ne, aber mehrfach von Heyman eingegriffen. Heyman hat ihn sogar auf den Boden getreten, als er draußen war. Dann kam noch der Stuhl zum Einsatz. Und es wurden sowieso die Rippen bearbeitet. Und. Und am Ende reicht es in Anführungszeichen knapp für einen Sieg von Brock Lesnar. Und das fand ich so link. Weil ich wirklich dachte, boah, wie stark will man denn hier bitte The Rock darstellen? Dass der verletzt in ein Match reingeht, x Eingriffe und Unfairness übersteht, ein Bärhack übersteht und sich rauskommt, den sogar Hogan besiegt hat. Und ne, so lange da durchhält. Und das hat's für mich so kaputt gemacht. Es tut mir leid, also ja, es war unterhaltsam. Einfach, weil nur auch schöne Sachen passiert sind. Aber es war mir zu viel Außeneingriffe, beziehungsweise oder zu viel Unfairness. So.
Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich schwanke zwischen 3 und 4. Und
ja, ich bin bei 3.
So, ich tendiere ich tendiere zu einer 4, ehrlich gesagt.
Das dachte ich mir, weil du einfach so nett bist.
Ich gehe mal mit der 4 mit.
Okay.
Okay, du gehst mit der 3 mit?
Ja.
Ist es eine knappe 3 oder eine deutliche 3?
Nein, das ist eine deutliche 3.
Okay.
Es hat ja Spaß gemacht. Nur, wie gesagt, das hat es mir halt so ein bisschen kaputt gemacht. Das hätte man auch eleganter lösen können. Und dann, ja, war es für mich ein bisschen angeknackst, dieses Match. Also es ging ja auch nicht lange. Das war ja auch das Schöne. Das war ja eine schöne, kurze, knackige Action. Ich glaube, wir waren bei 16 Minuten. Sowas.
Ja, knapp, ja.
Das ist ja auch so meine Lieblingszeit für Matches. Ich hatte ja im Vorfeld auch schon gesagt, ich war überrascht hier, als ich immer mal so geguckt habe, wie viel Zeit ist denn von diesem Pay-Per-View noch übrig. Und die Zeit ist runtergegangen und runtergegangen und es kam immer noch nicht der Main Event. Und ich dachte so, oh, wird aber sportlich. Aber das war auch sehr passend. Mehr hätte ich davon auch nicht gebraucht. Und es hat Spaß gemacht. Nur wie gesagt,
Ich fand es mega unterhaltsam. Also das ist halt genau so ein Ding, was... Woran ich einfach manchmal einen Spaß hatte. Ich mochte auch diesen Three-Way von Vengeance mit Undertaker und Kurt Angle. Das geht in dieselbe Richtung. Mit weniger Eingriffen logischerweise. Aber halt, das war so ein Finisher-Geballere im Prinzip, ne? Wo die einfach nur ihre Trademarks, Signatures und Finisher ausgepackt haben und du bist einfach nur von einem Wow ins nächste gesprungen. Manchmal mag ich das und ich fand, das war hier einfach sehr, sehr unterhaltsam gerade in Verbindung mit den Publikumsreaktionen. Und im Endeffekt, das kann man jetzt ja schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, war das hier die Geburtsstunde des Hollywood Rock, weil er hat ja dann im Anschluss noch quasi so eine Farewell-Speech haben wollen und hat sich dann verabschieden wollen. Dann hat die Crowd ihn weiter ausgebuht. Das hat man im TV-Broadcast nicht mehr gesehen. Der wurde nämlich, also auch die Network-Version ist sehr abgeschnitten, muss ich sagen. Das ist die super kurze Feieraktion von Brock Lesnar nur zu sehen. Auf jeden Fall, The Rock wollte noch was sagen, die Zuschauer haben ihn aber aus der Halle geboot und dann hat er nur gesagt, ja, okay, jetzt ist Schluss, no more sing along with the great one. Tja, ist halt immer die Frage, ob er da wirklich angekekst gewesen ist oder ob er einfach da mitgegangen ist.
Beides im Bereich des Möglichen, sage ich jetzt mal.
Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir zum finalen Urteil.
The final verdict.
So, Mella, wir sind durch mit dem SummerSlam 2002. Jetzt brauchen wir noch eine finale Wertung von dir. Wir machen es nicht in den Bananen 1 bis 8, sondern wir nehmen heute mal die 1 bis 10, damit wir auch schön mit den 5er-Wertungen, die wir vergeben können, so ein bisschen hochaddieren, hochpotenzieren können. Was gibst du dem Ding? Das wird gemeinhin gerne mal als einer der besten, wenn nicht sogar der beste SummerSlam aller Zeiten gefeiert, also auf Cage Match, hat das Ding eine Wertung jenseits der 9, nämlich 9,18. So, jetzt bist du dran.
Ja, komme ich nicht ran. Das Ding ist, ich habe ja bei den einzelnen Matches, war ich ja teilweise ein bisschen, ja nicht fies, aber sehr kritisch. Aber für mich ist ja eine 2 oder eine 1 nicht unbedingt ein Vollkatastrophenmatch oder ein absolut schlechtes Match, sondern teilweise habe ich ja dann auch so ein bisschen geguckt, was war meine Erwartung, wurde die erfüllt, ja, nein und solche Geschichten. Beziehungsweise habe ich auch einfach sehr viel nach Gefühl entschieden. Beziehungsweise auch untereinander eben die Matches verglichen. Wodurch bei manchen es vielleicht ein bisschen fieser war als bei anderen. Aber so alles in anderen war es ja wirklich kein schlechter Pay-Per-View. Plus, es hat uns halt Shawn Michaels gegen Triple H gegeben. So, schon allein das sollte mindestens 5 Sterne wert sein. Aber ich sag mal so, dann hatten wir noch den geilen Opener und RVD Benoit, das war ja auch sehr lustig und der Main Event. Ich gebe eine 7.
Okay.
So, jetzt ist es raus.
Jetzt ist es raus.
Jetzt kommen schon, ich sehe schon die Fackeln vor der Tür.
Also ich meine, auf meinem Papier stehen ja hier von insgesamt 8 Matches, gibt es hier 4 Matches, die herausstechen. Und das sind davon sind 3 mit 4 Sternen und 1 sogar mit 5 Sternen bei mir auf Papier. Ich muss dem Ding also mindestens eine 8 geben, wenn man ehrlich ist.
Das ist richtig.
Ansonsten wäre es ziemlich quatschig. Und ich glaube, ich gehe auch. Also, ich weiß, dass ich dem Ding früher eine 9 gegeben hätte, weil ich das wirklich sehr liebe. Aber ich gebe tatsächlich ein bisschen Abzug, auch für die quatschigen Segmente, die wir dazwischen gesehen haben. Also, dieses.
Die habe ich jetzt einfach ignoriert.
Das kann ich leider nicht ignorieren. Diese Sachen, da, sowas verfolgt mich dann in der Nacht, weißt du? Lily Garcia und Trish Stratus und Howard Finkel, der über seinen Wiener spricht, das will ich nicht haben.
Sag's doch nicht nochmal.
Ja, deswegen sage ich es nochmal, damit du es dir auch nochmal ins Gedächtnis zurückrufst. Ich gebe dem Ding jetzt eine 8, aber es ist eine gute 8. Eine sehr liebevolle 8, vor allem für die beiden Main-Event-Matches und auch eben den Opener, weil diese 3 Matches, die liebe ich absolut. Dazwischen ist solides. Es ist nicht katastrophal schlechtes dabei von den Segmenten.
Nein, auf gar keinen Fall.
Und es ist, das muss man auch mal sagen, dafür, dass die Show fucking 22 Jahre alt ist, die kann man sich doch gut so an einem Stück wegschauen. Oder es ist so lang wie eine 3-stündige Raw-Episode quasi, 2 Stunden 40. Und dafür ist es wirklich knackige Unterhaltung. Also mir hat es Spaß gemacht, das nochmal zu schauen.
Ja, also ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich nicht unterhalten war. Das war ein lustiger, spaßiger Pay-Per-View, der hatte eine gute Länge. Alles, was unter 3 Stunden ist, nehme ich gerne als Pay-Per-View. Und wie du schon gesagt hast, es gab ja kein schlechtes Match auf der Card. Es gab halt gute und ein bisschen weniger gute. Es gab lustige, es gab unterhaltsame. Und es gab halt mega diesen mega emotionalen Fight zwischen Triple H und Shawn Michaels eben. Plus generell hat uns dieses Match und dieser Pay-Per-View Shawn Michaels zurückgebracht. Ne, so zweiter Frühling, was ja allein schon geil ist. Und deswegen, ich bin total versöhnlich mit diesem Pay-Per-View. Ich würde jetzt nicht sagen, der ist schlecht, der ist gut. Ne? Also guckt euch den bitte gerne an. Ich musste halt leider nur ein paar Abstriche machen. So.
Ich hoffe, wir halten Headlock und dieses Format so lange durch, bis wir beim December to Dismember
2000. Yay.
Ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort, weil wir hören uns natürlich dann im nächsten Monat wieder hier bei den Ruthless Reviews zu dann Unforgiven 2002. Und da haben wir unter anderem natürlich den neuen Champion Brock Lesnar im Main Event und der trifft auf den Undertaker. Und wir kriegen nochmal Eddie Guerrero gegen Edge.
Übrigens. Bin ich gespannt.
Ja, und auch nochmal Chris Jericho gegen Ric Flair.
Bin ich noch gespannter.
Ja, werden wir dann sehen, Mella, wie geht's dir nach der ersten Episode Ruthless Reviews?
Ja, hab ich Bock auf mehr, ne?
Ja, bist ein anderer Flow, bist eine andere Struktur, schreibt uns da natürlich an der Stelle auch gerne mal, wie hat's euch gefallen? Wir sind ein bisschen von der klassischen Move-for-Move-Review abgewichen, die wir sonst gerne in den Classic Reviews gemacht haben. Schreibt uns da auch gerne mal euer Feedback. Wir haben uns gedacht, wir halten das ein bisschen kürzer, knackiger, ein bisschen actionreicher, ein bisschen humorvoller vielleicht auch, um auch diese Zeit so ein bisschen wieder zu spiegeln. Mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, liebe Männer.
Ja, mir auf jeden Fall auch, lieber Olaf.
Und dann können wir uns ja an dieser Stelle auch verabschieden. Und ich sage dann, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und dabei sein. Und die letzten Worte gebühren der Mella. Mella?
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ruthless Aggression!